Russische Kulturen lehrt am Freien Radio für Stuttgart 99,2 MHz in der Luft und 102,1 im Kabel. Auch im Internet kann man uns hören unter www.freies-radio.de. Und im Studio sind Jörg
und Elena.
Und wir machen, so wie immer am ersten Samstag im Monat, so eine Sendung, nicht auf Russisch, aber zu den Themen Russland oder russischsprachigen Menschen, die hier in Deutschland leben oder überall. Und diese Sendung ist ganz besonders.
Ja. Eigentlich machen wir über russische Kultur, weil es heißt ja auch russisches Kulturroulette.
Ja genau, weil das meistens gewidmet ist dann die Musik oder Musikern oder Künstlern und man präsentiert auch populäre russische Musik, die in den Charts kommt. Das war in der letzten Zeit so, dass ich dann die Listen hier abgespielt habe, dann die Musik, die am populärsten in Russland war. Und diese Stunde haben wir angefangen mit sehr altem Lied von dem Musik von dem Band Aquarium. Das ist schon eine legendäre Band mit Frontman Boris Grebenschikow. Der lebt noch, kommt aus St. Petersburg, wie viele andere Musiker. Und wir haben nicht zufällig auch sein Lied ausgewählt und ihm am Anfang. Grebenschikow in diesem Lied, der hieß Rock Rock'n'Roll мертв, а я еще нет. Rock'n'Roll ist tot, aber ich noch nicht. Und in diesem Lied beschreibt er die Zeiten, wo viele hinter denen gegangen sind. Das waren 70er, Anfang 80er Jahren. Und die Leute haben geglaubt an die Veränderung an der Welt. Und das ist leider nicht zu spüren ist und er versucht sich so wie zu entschuldigen, dass er noch lebt. Das geht darum, dass viele Leute wegen dieser wilden 90er Jahre und nach der Perestroika 83 viel in Schwanken gekommen mit der Normalität des Lebens. Und da gab es Umstrukturierung in der Stadt und gab es daraus dann Obdachlose, Menschen, die wegen Immobilienbetrüge oder sonstigen schweren Sachen dann zuerst die Arbeit und dann Wohnsitz verloren haben oder umgekehrt. Und Grebenschikow mit Aquarium und auch DDT und andere Leute, die machen oft Konzerte zu der Unterstützung von den Obdachlosen in St. Petersburg und arbeiten zusammen mit einer Organisation, die heißt Natschleschka. Man kann Infos über Natschleschka unter Homeless finden, einfach wenn man
.ru.
Genau, .ru finden. Und wir waren dort in Russland bei dieser Organisation, die befindet sich auf Боровая Straße, 127b oder 22b, dann wird man in der Sendung hören. Und wir haben ein Interview mit Vlada Gasnikova aufgenommen, die dort Pressesprecherin ist. Und wir haben alles angeguckt und werden darüber sprechen, aber zuerst kommt dieser Beitrag, den wir hier präsentieren und bedanken Forum der Kulturen, der uns auch gefördert hat, diese Möglichkeit, diesen Beitrag so aufwendig zu gestalten. In großen Städten ist ein Bild des Alltags. Menschen, die auf der Straße leben und mit kleinstem Gepäck ihren geringen Besitz mit sich tragen. Oft sind es nur noch gebrauchte Plastiktüten oder Kartons, die den persönlichen Besitz auf geringe Fläche beinhalten. Kein Dach über dem Kopf mehr zu besitzen, erscheint uns als eines der schlimmsten Zustände, die einem passieren können. Obdachlosigkeit und Erwerbslosigkeit trifft aber nicht nur Menschen aus armen Staaten oder Ländern, die sich in Krisensituationen befinden. Die Probleme von sozial schwachen Menschen sind in jeder Gesellschaft vorhanden. Bei allen wirtschaftlichen und politischen Unterschieden sind die Wege aus der Krise, wie auch die Hilfsmöglichkeiten, ähnlich.
In diesem Beitrag wollen wir über zwei verschiedene Einrichtungen in West und Ost berichten. Die eine ist Trotwar, eine Straßenzeitung in Stuttgart. Das andere Projekt heißt Natschleschka, wörtlich übersetzt Nachtasyl, eine Einrichtung und Unterkunft für Obdachlose in St. Petersburg in Russland. Trotz allen Unterschieden, die wir auch hören werden, haben die beiden Organisationen dasselbe Ziel. Sie helfen Menschen in großer Not, die Hoffnung nicht zu verlieren und wieder auf die eigenen Beine zu kommen.
Vlada Gasnikova, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und für Spendenaufrufe bei Nachleshka, führt uns in ein großes Zimmer mit Freizeitangeboten. Im Raum steht ein langer Computertisch mit 4 Arbeitsplätzen. An der Wand ein breites Regal, vollgepackt mit Büchern und einigen Spielen. Daneben stehen Tische und Klappstühle, aber auch eine große fahrbare Tafel für Vorträge. Vor einem Flachbildschirm sitzt ein älterer Mann mit grauen Haaren und sucht etwas im Internet. Vlada erzählt uns, wie es zur Gründung von Nachleshka kam. Die Jelzins Zeit, die geprägt war von Armut, Aufbruch und Anarchie, bezeichneten die Menschen in Russland als lichie 90er, wilde 90er Jahre. In dieser Zeit sind viele Menschen in St. Petersburg plötzlich in Hungersnot geraten. Diese Situation hat aber auch andere Menschen zu Hilfe angespornt.
Vlada erzählt uns, wie es zur Gründung von Nachleshka kam.
Нашлежка появилась 26 лет назад, в 90-м году. Тогда была карточная система, талончики для получения еды.
Nachleshka wurde im Jahre 1990 gegründet. Es war die Zeit der Essensmarken, aufgrund der Wirtschaftskrise im Land. Essensmarken bekamen aber nur diejenigen, die auch in St. Petersburg gemeldet waren. Dementsprechend bekamen Menschen ohne Meldestempel im Pass auch kein Lebensmittel. Viele hungrige Menschen bevölkerten wegen dieser Diskriminierung die Straßen.
Из-за того, что у людей не было регистрации. И, ну, такая группа активистов, неравнодушных...
Eine Gruppe von jungen, aktiven und hilfsbereiten Menschen wollte etwas gegen dieses hungrige Elend zu unternehmen. Sie begannen, sich zu Hause Suppe zu kochen, in großen Töpfen, die sie dann an verschiedenen Ecken der Stadt entweder mit eigenen Autos oder mit der Metro brachten. Waren es am Anfang 2 Suppentöpfe und 10 Menschen, dann kamen bei 3 Töpfen schon 15 Hungrige. Je länger sie das gemacht haben, umso deutlicher wurde ihnen das Ausmaß des Problems, wie viele hungrige Menschen es überhaupt in der Stadt gab. Dies war der Auslöser für die Gründung der Suppenküche. Nachleshka hat mittlerweile vielen Menschen geholfen, aus der Krise zur Normalität zu kommen. Hier sind einige Beispiele davon.
Katja Elisarova, 32 Jahre. Im Jahr 2004 ging ich zu Nachleshka. Ich war 20 Jahre alt und hatte keine Dokumente. Bis dahin lebte ich ohne sie. Ich hatte weder Staatsbürgerschaft noch Pass. Meine Geburtsurkunde ist verloren gegangen. Deshalb beendete ich die Schule ohne Zeugnis. Ich habe die russische Staatsbürgerschaft im Jahr 2008 per Gerichtsurteil erhalten, weil ich in der Sowjetunion geboren wurde. Und dann bekam ich einen Pass. Daraufhin ging ich wieder zum Anwalt bei Nachleshka, damit ich auf die Warteliste für Wohnraum eingetragen werde. Und sie haben mir geholfen. Im Jahr 2014 erhielt ich nur ein vorübergehendes Zimmer. Es gibt dort kein warmes Wasser und kaltes Wasser fließt nur als winziges Rinnsal. Für diesen Raum bezahlte ich jeden Monat dem Staat 5000 Rubel. Dies wird als kommerzielle Miete bezeichnet. Wenn die Anwältin bei Nachleshka nicht wäre, hätte ich überhaupt nichts erhalten.
Nach der Gründung im Jahr 1990 hat Nachleshka als erstes die Administration der Stadt St. Petersburg zur Einführung einer alternativen Registrierung gezwungen. Es wurden Meldescheine für obdachlose Menschen erstellt, die den Erhalt der Essensmarken für Grundlebensmittel gesichert haben. Die erste öffentliche Kantine für die Obdachlosen wurde im Jahre 1993 in der Puschkinskaja Straße Nummer 10 eröffnet.
1994 beginnt Nachleshka mit der Herausgabe der Straßenzeitung Na Dnie, am Boden. Sie hat das Ziel, Obdachlosen bei Reintegration in die Gesellschaft zu helfen und sie bei der Suche nach einem offiziellen Arbeitsplatz zu unterstützen. Heute gibt es statt der Straßenzeitung nun ein Magazin für Obdachlose mit dem Namen Weg nach Hause.
Jahr für Jahr wachsen die Aufgaben und die Hilfsangebote von Nordschleska. Seit 2002 fährt abends ein Minibus durch die Stadt und verteilt an bestimmten Haltestellen warmes Essen an Bedürftige. 2007 wurde noch ein zweiter Essensbus angeschafft und im Jahr 2009 wurde das erste Wärmezelt für Menschen ohne Unterkunft aufgestellt.
Я хочу рассказать, обозначить вам, какие вообще у Ночлежки есть проекты и направления.
Ночлежка hat folgende Projekte und Arbeitsfelder. Zu humanitären Hilfe gehören Wärmezelten. Das sind große Zelte für 60 Personen. Sie werden in der kalten Jahreszeit vom November bis März aufgestellt, damit dort obdachlose Menschen in Sicherheit und Wärme übernachten können. Leider müssen wir die Aufstellplätze und die Aufstelldauer mit den Bezirks- und Stadt Verwaltung abstimmen. Gerade führen wir langwierige und schwierige Verhandlungen, damit diese Zelte das ganze Jahr über stehen können. In St. Petersburg nicht nur bis zum 31. März kalt ist und danach ein halbes Jahr warm. Zudem ist es eine Frage der Sicherheit. Wenn ein Mensch draußen übernachtet, kann es passieren, dass er überfallen wird. Deswegen ist es eine andere Sache, in einem beheizten Zelt, wo es einen Aufpasser gibt, die Nacht beschützt zu verbringen. In solchen Zelten darf auch jedermann übernachten, egal ob obdachlos oder nicht. Es gibt zum Beispiel auch häufig solche Fälle, wo Ehemänner nach Familienstreitigkeiten die Wohnung verlassen, ohne eine Möglichkeit, woanders eine Unterkunft zu bezahlen. Menschen bekommen dort Abendessen und Frühstück und stehen unter Schutz.
Dort, wo die Hilfe von Nordschleska angeboten wird, ob in den Essensbussen oder in den Wärmezelten, werden die Menschen auch über weitere Hilfemöglichkeiten informiert. Nordschleska bietet in ihrem Standort in der Barawaja-Straße 122b deshalb allen bedürftigen Menschen qualifizierte Unterstützung in sozialen und juristischen Fragen an. Sie bekommen professionelle Beratung und praktische Hilfe bei verschiedenen Problemen, wie zum Beispiel der Wiederherstellung von Dokumenten, Hilfe bei der Arbeitssuche, bei Anträgen zur Renten oder für einen Schwerbehindertenausweis. Es geht aber auch um Möglichkeiten zur Rückkehr zum Heimatort, Anzeigen bei Immobilienbetrug zu formulieren, Anträge auf Wohnberechtigungsscheine und viele weitere Fragen. Die Beratungsstelle arbeitet an 4 Tagen in der Woche und bietet allen Bedürftigen kostenlose Hilfe. Dabei ist die Wiederherstellung von Dokumenten ein wichtiger Bestandteil der Beratungshilfe. Denn viele Menschen, die auf der Straße übernachten, werden beklaut und verlieren mit dem Verlust ihrer Dokumente auch die Möglichkeit, und die Hoffnung auf Arbeit, Wohnung und ein geregeltes Leben.
Павел, 38 Jahre alt. Wissen Sie, auf der Straße ist es schlimmer als im Gefängnis. Das Unbequemste in unserem Leben ist wahrscheinlich die Ungewissheit. Was, wo, wie, wohin, warum? Du gibst Alkohol in dich hinein, um zu vergessen, wie schrecklich es ist, auf der Straße zu leben. Gott sei Dank trinke ich jetzt nicht. Ich kann nicht für die Zukunft sprechen, aber jetzt trinke ich nicht. Ich lebe nüchtern und das Leben verbessert sich. Alles wird irgendwie wiederhergestellt. Dokumente, Arbeit. Ich arbeite. Kein unentschuldigtes Fernbleiben wegen des Trinkens, Gott sei Dank. Es gefällt mir sogar, so zu leben. Viel besser als auf der Straße jeden Tag diese endlose Suche nach Geld für Alkohol, Zigaretten und alles. Die einzige Freude ist die Flasche. Wohin führt es? Wozu? Ich bin dessen müde, um ehrlich zu sein. Wie viele Jahre kann man so leben? Der Wendepunkt trat weniger als vor einem Jahr bei den Schwestern der Barmherzigkeit ein. Mir fing an, ein nüchternes Leben zu gefallen. Ein Freund, mit dem wir viele Jahre auf der Straße tranken, brachte mich dorthin. Alle meine Dokumente waren natürlich verloren. Bei den Schwestern bekam ich den Pass wieder. Und den Rest der Dokumente besorgte ich bereits bei Nordschleska. Sie gaben mir alle nötigen Adressen und fotografierten mich. Ich arbeite 12 Stunden lang. Auf der Arbeit muss ich viel mit Menschen kommunizieren. Ich sehe eine Menge Leute. Ich genieße es jetzt, mir die Leute anzuschauen und für mich einige Schlüsse daraus zu ziehen.
Natalia Schivarjova. Natascha glaubt immer noch nicht, dass 16 Jahre ihres Lebens auf der Straße in einem Happy End endeten. Jetzt hat sie einen geliebten Mann und ein Dach über dem Kopf. Natalia ist 33 Jahre alt. Sie wuchs in einer zerrütteten Familie in Kingisepp auf. Mit 6 Jahren wurde sie von ihrem eigenen Vater vergewaltigt. Danach kam Natascha in eine psychiatrische Klinik und wurde danach in ein Sonderinternat geschickt. In der 9. Klasse haute sie ab und ging zu Fuß nach St. Petersburg. Sie hat früh geheiratet und wurde mit 17 Jahren bereits Mutter und musste die Schläge ihres gewalttätigen Mannes ertragen. Dann folgten mehr als 10 Jahre Finsternis, Leben in Kellern, Vergewaltigungen, Alkohol. Alles änderte sich erst, als Natalia zu den anonymen Alkoholikern kam. Zuerst lebte sie im Obdach der Mutter Thereses Schwestern, dann bei Natschleschka im Haus auf halbem Weg, einem Wohnprojekt für Abhängige. Bei den Schwestern traf Natalia ihren zukünftigen Ehemann Pavel. Ende August 2016 heirateten die beiden, mieteten sich eine Wohnung und gehen nun arbeiten. Die Straße saugt dich ganz schnell auf. Da reicht schon eine Nacht am Bahnhof und der Diebstahl von Dokumenten, Handy und Geld. Ohne die Möglichkeit, sich zu duschen, verliert man schnell sein gepflegtes Äußeres und entsprechend begegnen einem die Menschen mit Antipathie. Wird man in so einer Situation von der Polizei kontrolliert, kann alles Mögliche folgen. Verhaftung und Knast, das Anhängen von Straftaten und das nur, weil ein Mensch ohne Papiere nichts und niemand ist.
Gennady Rябин, 26 Jahre alt. Ich bin seit 3 Jahren in Reha-Zentren und dort selber zum Mentor geworden. Ich habe dabei kein Geld verdient, sondern versucht, den Menschen irgendwie zu helfen, weil es mir selbst geholfen hat, zu leben. Das Gefühl, nützlich zu sein. Ich bin ein kranker Mensch, aber ich habe seit 2 Jahren nicht getrunken, keine Drogen genommen und ich habe sogar mit dem Rauchen aufgehört. Mit 25 Jahren fühlte ich mich ganz zerstört. Ich hatte keine Lust zu leben oder etwas zu tun. Ich trank, nahm Drogen, probierte alles aus, was es gibt. Ich ertappte mich beim Gedanken, dass ich nicht leben wollte. 3-mal versuchte ich, Selbstmord zu begehen und alle 3-mal klappte es nicht aus irgendwelchen Gründen. Ich begreife bis jetzt nicht ganz, wie es so kam, dass ich noch am Leben bin. Auf der Vasili-Insel gibt es eine städtische Drogenklinik. Zuerst wollte ich ehrlich gesagt mich nur ausruhen von dieser Hölle auf der Straße. Alkohol oder Drogen waren keine Rettung mehr, also kam ich für 1 Jahr dorthin und absolvierte ein 12-stufiges Programm. Was hat sich seitdem geändert? Ich habe keine Angst mehr vor mir selbst, keine Angst, so zu sein, wie ich bin, keine Angst vor der Welt. Ich bin gereift. Ich fühle mich wie meine 26. Mein Wunsch zu leben ist zurückgekehrt. Jetzt wohne ich in Natschleschka, in dem sogenannten Haus auf halbem Weg. Meine 1-jährige Rehabilitation hier ist fast zu Ende. Ich arbeite inoffiziell als Klempnergehilfe und als Dachmonteur. Vor dem Gebäude von Natschleschka habe ich übrigens den Zaun gesetzt.
Circa 10% unseres Budgets kommt von der Stadt. Wir bekommen unser Geld durch Zuschüsse von Ausschreibungen für soziale Zwecke. Aber ungefähr die gleiche Summe geht durch Steuern an die Stadt zurück. Die staatliche Hilfe ist ein größeres Problem, weil sie sehr oft für die Betroffenen unzugänglich ist. Und wir sprechen nicht vom Verhalten der Beamten, die für die Obdachlosenhilfe zuständig sind. Trotz dass sie oft auch den Obdachlosen gegenüber nicht immer hilfsbereit sind. Die Rede ist davon, dass die städtischen Behörden nur in den Fall Hilfe gewähren, wenn die letzte Anmeldeadresse in St. Petersburg war. Es kommt auch nicht darauf an, dass es eine Familie mit Kindern ist. War ihre letzte Registrierung in einem anderen Region, haben sie keinen Anspruch auf die Obdachlosenunterstützung. Denn diese wird aus diesem städtischen Budget finanziert und ist regional gebunden.
Am härtesten trifft die Obdachlosigkeit in St. Petersburg Zugezogene aus anderen Städten und Regionen der ehemaligen UdSSR. Die Stadt unterstützt nur Menschen, die zuletzt in St. Petersburg angemeldet waren. Es gibt jedoch viele Betroffene, die ihr ganzes Leben in St. Petersburg oder vorher in Leningrad verbracht haben. Sie wurden später durch Immobilienbetrug abgemeldet und haben damit ihre Rechte auf städtische Unterstützung verloren. In vielen Fällen wird man zuerst in einem sogenannten ausdehnbaren Gummihaus angemeldet. Das Haus steht irgendwo in der Provinz und ist zum Wohnen nicht geeignet oder schon von anderen Personen bewohnt. So entsteht die Situation, dass eine alte Großmutter aus St. Petersburg plötzlich eine nicht existierende Dorfadresse in ihrem Pass hat und ihre sozialen Leistungen in der entsprechenden Region beantragen muss.
Вера Егоровна Солнцева ist 79 Jahre alt. Sie ist Überlebende der Blockade von Leningrad und Invalidin der zweiten Gruppe. Seit mehreren Jahren versucht sie, Wohnraum zu bekommen, der ihr gesetzlich zusteht. Das Gericht weigert sich mit der Begründung, dass dies ohne Anmeldung unmöglich ist. Die Anmeldung wurde aber auch geweigert. Вера Егоровна wurde 1937 in Leningrad geboren. Ihre Eltern starben während der Blockade von Leningrad. Nach der Evakuierung lebte sie mit ihrer Großmutter in der Nähe von Archangelsk. Als sie groß geworden war, ließ sie sich in Georgien nieder. Im Jahr 1994 kehrte sie wegen nationaler Diskriminierungen nach St. Petersburg zurück. Seit dieser Zeit ist die ältere Frau ständig mit der bürokratischen Hölle konfrontiert und versucht, Wohnraum zu bekommen, der ihr als Blockadeüberlebende zusteht und der ihr während der Evakuierung weggenommen worden war. Nach vielen offiziellen Angaben gibt es momentan 60.000 Obdachlose in St. Petersburg. Jeder dieser Menschen hat seine eigene Lebensgeschichte hinter sich, gezeichnet von Vertrauensbrüchen und Schicksalsschlägen. Vlada Gasnikova erklärt uns, welche Lebensumstände am häufigsten zu Obdachlosigkeit führen. Jahr für Jahr verändert sich das Verhältnis praktisch nicht. An der ersten Stelle stehen mit ca. 40% Familienkonflikte, bei denen Verwandte ihren Familienangehörigen aus der Wohnung werfen. Die Verwandtschaftsgrade können dabei sehr unterschiedlich sein. Es können Eltern sein, die ihre Kinder aus der Wohnung schmeißen oder umgekehrt. Geschwister gehen einander oder Großmütter ihrer Enkel und so weiter. Es gibt die unterschiedlichsten Konstellationen, wo Betrug dabei ist oder Gewalt. Das sind sehr erschreckende Zahlen.
Tatjana Grigorjevna, 54 Jahre alt. Ich bekam bereits eine Sterbebescheinigung über meinen eigenen Tod. Es stellte sich heraus, dass meine Familie mich begraben hatte. Es ist eine große Überraschung zu erfahren, dass du tot bist.
Tatjana Grigorjevna kam im Jahre 1999 aus der Ukraine nach Russland, arbeitete und mietete sich eine Wohnung. So wie viele andere zu der Zeit hatte sie sich nicht registrieren lassen. Tatjana hatte einen sowjetischen Pass, mit dem sie die ganze Zeit in Russland lebte. So war es bis zu 2015, als Tatjana sich die Hüfte brach. Die Ärzte weigerten sich, die Operation zu machen und die Knochen wuchsen nicht mehr richtig zusammen. Die Frau wandte sich an das ukrainische Konsulat für einen ukrainischen Pass, um danach die Registrierung des Wohnsitzes in Russland einzuleiten. Aber es stellte sich heraus, dass sie in der Ukraine als verstorben geführt wurde. Aus diesem Grund kam sie zu Natschleschka, um sie rechtlich wieder auferstehen zu lassen. Das Gericht lehnte jedoch den Antrag ab, mit dem Verweis, das Anliegen in der Ukraine zu klären, ohne dabei zu sagen, wie sie die Grenze ohne gültige Dokumente überqueren soll. Nun ruht die ganze Hoffnung auf dem ukrainischen Konsul, der versprach, sich bei den zuständigen Behörden in der Ukraine einzusetzen, um die Eintragung des Todes aufzuheben. An der zweiten Stelle, etwa 25% aller Fälle, sind es Opfer von Immobilienbetrug. Einerseits trifft es sozial gefährdete Bevölkerungsgruppen, die aufgrund ihrer Einsamkeit ein leichtes Opfer für Betrüger darstellen. Es müssen nicht unbedingt trinkende Personen sein. Zwischen den Opfern sind auch Rentner, Waisen, die oftmals gar keine Bleibe vom Staat bekommen und natürlich auch Menschen mit geistigen bzw. psychischen Problemen. Auf der anderen Seite können auch sozial ganz gut verankerte Familien zum Opfer von Immobilienbetrügern werden. Wenn sie zum Beispiel aufgrund von rechtlicher Unwissenheit oder um ein paar Rubel zu sparen, keinen Juristen engagieren und die Wohnungspapiere nicht notariell kontrollieren lassen. Dadurch erwerben sie eine neue Wohnung mit gefälschten Papieren. Es gibt viele solche Geschichten. Das betrügerische Maklertum ist keine ausschließliche Erscheinung der 90er Jahre. Es existiert auch bis heute, wenn auch gemäßigte. Aber die Sinn der Sache bleibt gleich.
Dmitri Kurlapov, 42 Jahre alt. Ich wollte eine größere Wohnung gegen eine kleinere austauschen, aber am Ende war ich ohne die eine und die andere. Ich war so naiv damals. Ich kam gerade von der Armee, dann der Tod meiner Mutter. Ich war erst 22.
Dmitri kam zu Natschleschka, als er nirgendwo anders hingehen konnte. Er lebte hier 3 Wochen lang und nachdem er Arbeit gefunden hatte, zog er in ein gemietetes Zimmer.
Bei Natschleschka kommen verschiedene Fachleute, Mitarbeiter auf einen zu, bei denen es darum geht, anderen etwas beizubringen. Zum Beispiel, wie man einen Job findet oder einen Lebenslauf schreibt. Ich habe viele nützliche Dinge für mich erfahren. Die Sozialarbeiterin hat mich über solche Sachen aufgeklärt, bis ich den aktuellen Job bekam. Es hat wirklich geholfen.
Viele Menschen aus verschiedenen Städten und Regionen der ehemaligen UdSSR sind wegen der Arbeit nach St. Petersburg gezogen. Diese Menschen wohnen oft ohne Berechtigung, ohne Anmeldung bei Bekannten. Wenn sie später arbeitsunfähig und obdachlos werden, haben sie keinen Anspruch in St. Petersburg auf soziale Leistungen. Natschleschka hilft allen Betroffenen, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft, Alter oder Staatsangehörigkeit.
Juri Jesinski, 60 Jahre alt, ehemaliger Schutzsuchender bei Natschleschka. Eines Tages traf es mich beim Sägen in den Augen und ich wurde blind. Wem sollte ich dabei noch nützlich sein?
Nach einem Arbeitsunfall verlor Juri schnell sein Sehvermögen. Außerdem hatte er Probleme mit der Wirbelsäule. Es wurde für ihn immer schwieriger, sich zu bewegen. Bei Natschleschka lebte er etwa ein Jahr lang. Während dieser Zeit wurde er an den Augen operiert und es wurde eine Untersuchung für eine Wirbelsäulen-OP durchgeführt. Es wurden Rente und der zweite Behinderungsgrad beantragt und er hat sie auch erhalten. Außerdem wurden alle nötigen Papiere für die Unterbringung in einem Alten- und Behindertenheim in Paklonagorsk vorbereitet. Juri kommt regelmäßig zu Besuch, weil er bei Natschleschka einige Freunde hat. Hier folgt ein Interview mit Juri. Welche Qualitäten sollte eine Person für den Kampf mit den Umständen haben?
Ich habe einen starken Charakter. Sie respektierten mich hier. Ich möchte etwas erreichen und ich erreiche es. Ich wurde hier aufgenommen und bekam eine Chance, auf die Beine zu kommen. Und diese Chance habe ich genutzt. Aber manche gesunde Menschen liegen nur rum und warten auf etwas und wollen dennoch nicht aufstehen. Obwohl ich behindert bin, habe ich mich gezwungen, etwas zu tun und tue es immer noch. Wenn ich keine Sehprobleme hätte, würde ich arbeiten. Ich habe schon immer gearbeitet, sowohl im Experimentierwerk als auch in der Fabrik Rotes Dreieck, bis zu 2 Schichten in Folge. Aber mein Sehvermögen hat mich im Stich gelassen. Und jetzt stehe ich auf und räume meine Teller selbst auf. Auch als ich vollständig blind war, goss ich mir Tee mit dem Tastgefühl ein. Viele gesunde Leute sind hier. Sie wissen manchmal nicht, wie man kocht. Ich bin blind, aber ich gehe in den Laden und ich mache mir einen Salat oder koche eine Suppe selbst. Ich habe ein solches Prinzip im Leben. Es ist notwendig, etwas zu erreichen, sich zu bewegen. Bewegung ist Leben.
Und wie ist es im Heim, wo Sie wohnen?
Die meisten dort sind Invaliden. Ein Opa ist mit mir zusammen, 76 Jahre alt, ein zweiter 60 und noch was. Hier werden nur Menschen mit Behinderung aufgenommen. 75% der Rente wird abgezogen, den Rest kriegt man auf die Hand. Die Verkehrsmittel sind frei und man kann sogar eine Begleitperson kostenlos mitnehmen.
Was ist für Sie das Wichtigste im Leben? Und im Allgemeinen, was ist das Wichtigste für einen Menschen?
Für mich ist das Wichtigste, dass ein Mensch sich bemüht und etwas anstrebt. Alles gelingt ihm früher oder später. Gesundheit ist auch wichtig, aber die Hauptsache ist das Streben.
Das Haus in der Baravaja Straße 112b in St. Petersburg, wo Nutschleschka sein Zuhause gefunden hat, bedeutet für viele Menschen die letzte Hoffnung in ihrer verzweifelten Lage. Hier werden sie als Menschen gesehen und gehört, mit oder ohne Dokumente. Das Team aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern versucht Tag und Nacht Bedürftigen zu helfen bei verschiedenen Problemen. Wir wünschen Nutschleschka viel Erfolg dabei. Man findet Infos über Nutschleschka unter www.homeless.ru in russischer und englischer Sprache.
Ja, das war jetzt Nutschleschka, ein Radiobeitrag über eine Organisation in St. Petersburg, die Obdachlosen hilft. Die befindet sich auf Baravaja Straße 122b in St. Petersburg. Man kann Infos über Nutschleschka lesen unter homeless.ru, www.homeless.ru, auf Englisch und auf Russisch. Und Nutschleschka ist eine, sag mal so, nicht religiöse Organisation, die auch nicht staatliche Organisation, die einfach besteht aus Menschen, die auf der humanitären Basis versuchen, den Leuten zu helfen. Und wir waren dort mit Jörg zusammen letztes Jahr und haben dort einfach aufgenommen dieses Interview von Vlada Gasnikova. Und sie hat uns viel erzählt.
Uns ging es vom Ansatz auch darum, dass wir mal gesagt haben, wir wollen mal angucken, wie damit umgegangen wird. Obdachlosigkeit ist ein Industrieländerproblem und es ist ganz klar ein Stadt- oder Großstadtproblem. Es gibt auf dem Dorf keine Obdachlosigkeit. Und wir haben es ja gehört in dem Beitrag, die Vlada Gasnikova hat es ja gesagt, dass es ca. 60.000 geschätzte Obdachlose, also Menschen auf der Straße oder schlichtweg ohne geregeltem Dach über dem Kopf in Petersburg gibt. Und Nutschleschka kann natürlich nicht allen 60.000 helfen. Aber das Wesentliche ist für uns auch anzugucken, wie ist man in St. Petersburg damit umgegangen. Staatlicherseits, das haben wir ja auch gehört in dem Beitrag, gibt es da relativ wenig. Also man könnte ja zum Beispiel Gesetze ändern, dass man sagt, na gut, wir stellen die Integrität von den Menschen, die keinen Pass mehr haben, einfach wieder her. Das muss man alles einklagen. Und Nutschleschka hat halt gesagt, wir brauchen Regeln, die wir jetzt durchführen. Und eine Regel war eben, überhaupt mal den Kontakt zu bekommen, dann, dass sie dort in den Räumen von Nutschleschka eben Rechtshilfe anbieten, Sozialhilfe anbieten, man kann dort übernachten. Das Niveau ist natürlich alles sehr einfach, weil die Gelder auch begrenzt sind. Aber für jemanden, der gar nichts mehr hat, ist das die konkrete Hilfe und eben auch die Wärmezelte, also sprich für, und da geht es ja schon in große Zahlen rein, große Zelte nachts aufzubauen oder ja, stehen zu haben in Zentren der Innenstadt, wo es einfach Suppe gibt und wo man hinsitzen kann und hinliegen, weiß ich jetzt nicht.
Doch, ich finde genau das gut. Das klingt alles einfach. Man kann auf diese Боровая Straße kommen und dann wird es geholfen, egal ob man Papiere hat oder nicht. Natürlich, das, die Sache dauert immer, bis man diese Papiere wieder herstellt, bis man auch gesundheitliche Probleme löst. Und auch übernachten kann man dort eigentlich nicht, dort in der Räumen von Natschleschka, da ist wirklich sehr wenige Aufnahmemöglichkeiten, nur für 60 Menschen, glaube ich, und geteilt auf 5 Zimmern mit den
Stockbetten.
Stockbetten. Und wir haben kurz reingeguckt in ein Zimmer, wo Frauen waren, da sind 4 Zimmer mit Männern und eine mit Frauen. Und ja, man hat gesehen, eine schläft, die andere trinkt Tee oder Kaffee und ein paar Leute unterhalten sich, ja, die Leute können dort auch kochen. Aber viele Sachen funktionieren trotzdem wirklich unkompliziert und so wie Vlad erzählt hat, zu diesen Wärmezelten kann jeder kommen, absolut. Auch die Leute, die angemeldet sind in der Stadt und wegen der Streit mit der Ehefrau oder sonstigen Umständen einfach keine Übernachtungsmöglichkeit haben. Sie kommen in diesen Zelt rein und wenn er nicht überfüllt ist, dann kriegen sie dort einen Platz und können sie dort schlafen. Und wichtig ist nicht nur das Warme, die sind unter Schutz dort, die werden dort nicht unter Aufsicht. Die werden dort nicht beklaut, nicht geschlagen, weil das auf der Straße kann alles passieren.
Mhm. Wir wollten ja an sich auch eben vergleichen mit Stuttgart, mit einer relativ reichen Stadt. Dieser Teil ist noch nicht zur Realisation gekommen, außer dass wir mit Trottoir-Interviews gemacht haben. Aber jetzt muss man sagen, Trottoir ist ja auch nur ein Teil, mit der Problematik umzugehen. Trottoir ist eben keine Obdachloseneinrichtung. Die haben zwar, helfen zwar Menschen unter Umständen, die obdachlos sind, aber es geht einen anderen Weg. Aber es gibt in Stuttgart ja, es gibt ja genügend halbsesshaften oder obdachlosen Heimräume. Es gibt auch die Problematik, dass viele, ja, oder etliche der Menschen, die auf der Straße leben, auch gar nicht mehr sozial in der Lage sind oder es auch nicht wollen. Die schlafen lieber auf der Straße, als dass sie in einen Raum gehen, wo noch andere da sind. Und die werden ja auch mit einer Art Wärmebus oder so versorgt. Also da fährt dann nachts, wenn es jetzt richtig kalt wird, ein Fahrzeug herum in Stuttgart und sucht die Leute auf, fragt, ob sie Hilfe brauchen. Oft ist ja auch medizinische Hilfe oder wie auch immer. Ja, und dann eine Sache, die halt schon auch sehr Stuttgart-spezifisch ist. Ich glaube, das ist ein Projekt der Caritas. Die kauft Häuser auf oder mietet ganze Häuser an für Obdachlose. Und der Hintergedanke ist, wenn jemand Wohnraum vermietet, er bekommt da sein regelmäßiges Geld, er bekommt es von der Organisation, also er kann sich da drauf verlassen, er hat Ansprechpartner. Und es gibt, soviel ich weiß, in aller Regel in diesen Häusern auch eine Betreuung, sprich, also da gibt es eine Person, da läuft dann auch nichts unbedingt auf den Ruder, dass da jetzt Scheiben eingeworfen werden oder was weiß ich nicht. Also das ist der Deal, wo im Grunde ein auch vielleicht sozial eingestellter Vermieter sagen würde, naja, wenn ich nicht weiß, ob ich mein Geld bekomme, dann vermiete ich es lieber nicht. Und das ist jetzt der neueste Hit. Das sind zum Teil sogar größere Wohneinheiten in Feuerbach oder sowas, wo auf diesem Weg im Grunde eben gesucht wird, nach einer Lösung, Leute, die aus diesem System rausgefallen sind, und das machen wir uns nichts vor. Das ist ja keine Frage von Armut, sondern das reicht ja mittlerweile bis fast in die Mittelschicht herein. Stuttgart Mietpreise von 11 bis 15 Euro der Quadratmeter für Mietwohnungen. Meine Güte, wer einfach als Verkäuferin an dergleichen arbeitet, der hat schon ganz wenig, also der hat schon Probleme unter Umständen seine reguläre Miete zusammenzubekommen, muss aufstocken. Also das geht ganz schnell, dass man über die Kante kippt und weg vom Fenster ist. Und sowieso gilt, keine Wohnung, keine Arbeit, keine Arbeit, keine Wohnung. Also wer in diesem Teufelskreis drin ist, hat ein Problem. Und das ist so ein Ansatz, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist zumindest ein Modell, wo die Caritas in Stuttgart gerade mit Nachdruck und zusammen mit der Stadt Stuttgart verfolgt. Mhm.
Und ich denke, dass dort in St. Petersburg wird vieles gemacht, was hier in Europa und auch in Deutschland abgeguckt wird. Und viele Modelle werden übernommen, weil dort gibt es jetzt auch diese Essensbusse, wie wir gehört haben, zu denen auch Rentner kommen und sonstige Leute, die zu wenig Geld haben, einfach arme Leute. Und hier, als wir bei Trott waren, Helmut Schmidt, der Chefredakteur von Trott, hat über viele Aktivitäten erzählt, weil das ist, die Leute brauchen nicht nur, sag mal so, Geld oder und Struktur. Das ist natürlich als erstes, was ziemlich aufbaut, wenn die Leute haben Unterstützung und können auf die bestimmten Strukturen dann zugreifen, dass sie Hilfe kriegen, wo man Obdach findet oder das Essen in den kalten Zeiten, so wie bei uns in der Vesperkirche seit Jahren, wird das Essen ausgegeben in den kalten Zeiten, und zwar von 8 bis 16 Uhr. Ich habe letztes Jahr dort auch selbst geholfen. Das wird um 8 Uhr, die Kirche wird geöffnet, und dann kommen schon die ersten Leute, und da stehen die anderen Freiwillige, Ehrenamtliche, und einfach Kaffee ausschenken und Brötchen geben. Und das alles funktioniert auf dieser ehrenamtlichen Basis. Die Leute, die helfen können, die kommen und einfach beim Verteilung helfen. Oder dann gibt es Organisationen, die dann diese Brot liefern, auch kostenlos. Und das ist alles sehr gut organisiert, bis zum Müllabfuhr und dann an diese Teller abwaschen, weil ab Mittagszeit gibt es dort auch warmes Essen, der auch sehr gut schmeckt, und weil das Essen natürlich dort auch die Helfer. Und das ist absolut eine tolle Sache, und vor allem das ist ein großes Ausmaß, wenn man in der Vesperkirche in diese kalten Zeiten mitten im Saison, was weiß ich, im Dezember reinkommt, zwischen ja, so 12 und 16 Uhr, dann sieht man, wie viele Menschen dann dort essen. Ich habe dort auch selbst als Russin viele Russischsprachigen gehört, und da waren meistens ältere Menschen, die kommen dort, weil das Essen wenig kostet, die ist nicht kostenlos, aber die ist wirklich sehr günstig, und die Leute, wenn sie auch nicht mal das zahlen können, das können sie nach der Absprache mit dem Personal, mit dem, wie sagt man, Schichtleiter, auch das kostenlos bekommen. Und um 16 Uhr werden Pakete verteilt mit den Brötchen, mit Käse oder mit Schinkenbrötchen. Ich fand das absolut ja, faszinierend, diese Möglichkeit. Das denke ich mir, die Leute von Natschleschka, so wie Vlada Gasnikova, die würden träumen davon. Wenn es in Ruhe in St. Petersburg, das ist eine 5-Millionen-Stadt, da ist natürlich ganz andere Dimensionen und ganz anderer Hilfebedarf bei den Menschen, wenn da mehr passiert, weil sie sagte in diesem Interview, dass nur 10% von der staatlichen Unterstützung bekommen sie. Prozentuelle, und genauso viel Geld gehen Steuer wieder weg. Aber gibt es viele Helfer, private Helfer, und so wie Crowdfunding wahrscheinlich.